Blaise Pascal, ein französischer Philosoph und Mathematiker, hat folgenden Satz gesagt: Wahre Furcht kommt vom Glauben, falsche Furcht vom Zweifel. Wahre Furcht kommt vom Glauben, falsche Furcht vom Zweifel. Er begründet das dann auch noch, indem er sagt, wahre Furcht ist mit Hoffnung verbunden, weil sie aus dem Glauben geboren ist. Und weil Menschen Hoffnung in den Gott haben, an den sie glauben. Falsche Furcht ist verbunden mit Verzweiflung, weil Menschen den Gott fürchten, an den sie nicht glauben. In Vorbereitung auf diese Predigt heute hier in Schweinfurt, meine vorerst letzte Predigt, meine mit Sicherheit letzte Predigt als Bezirksprediger, als derjenige, der für Schweinfurt, Bad Kissingen und Würzburg seine Verantwortung hatte, habe ich mir die Frage gestellt, wovor habe ich Angst? Ich bin nicht gerade ein Mensch, der das Risiko scheut. Das dürftet ihr mittlerweile sicherlich festgestellt haben. Ich bin risikofreudig. Manchmal zu sehr, was dann auch wieder Nachteile haben könnte. Aber ich bin ein risikofreudiger Mensch. Aber manchmal bekomme ich auch Furcht oder Angst, bei der ich niedergeschlagen und entmutigt bin. Dass mir die Worte fehlen und ich erst mal später darüber nachdenken muss, was ist da denn jetzt eigentlich passiert? Um es gleich vorwegzunehmen, meine größte Angst für mich ist es, den Glauben zu verlieren. Denn der Glaube gibt mir Gelassenheit und Ruhe, selbst wenn Menschen versuchen, mir Angst zu machen. Selbst wenn Situationen mir versuchen, Angst zu machen. Viele von uns, und ich schließe mich damit ein, haben jeden Tag mit Ängsten zu tun. Sie sind natürlich und gehen in der Regel mit Gedanken einher, die ich durch das Erlebte oder durch das Gelesene oder das Gehörte aufnehme. Da lese ich im vergangenen Jahr in der Zeitung darüber, dass im Landkreis Würzburg die Wasservorräte nicht mehr so getrunken werden, das Wasser nicht mehr so getrunken werden kann, weil es zu sehr belastet ist. Ohne Abkochen geht da nichts mehr. Das macht Angst, oder? Stellt euch vor, ihr dreht euren Wasserhahn auf und ihr wisst von vornherein, wenn ihr dieses Wasser genießt, ohne es abzukochen, werdet ihr krank. Für diejenigen, die schon mal im Orient unterwegs waren, wo es nicht so selbstverständlich sicheres Wasser gibt wie bei uns, die wissen, wovon ich spreche. Wenn man Wasser trinkt, das nicht für den Körper geeignet ist, bekommst du Durchfall ohne Ende, so hat man zumindest, ich habe es selbst erlebt. Es ist einem übel, man hat Koliken, es ist alles, also Fieber, ich wünsche es keinem von euch. Hat es jemand schon mal erlebt? Grausam, oder? Vor allen Dingen, du kannst gar nicht viel tun, als nur hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird. Mein Gut, man kann mit Kohletabletten und mit entsprechenden Medikamenten, wenn man denn welche dabei hat, das tun, aber ich hatte, wie ich da im Atlasgebirge unterwegs war, mit einem Freund zusammen nichts dabei. Angst. Angst ist durchaus berechtigt, aber sie löst Reaktionen in uns hervor, die in unserem Handeln uns einschränken. Gedankenlosigkeit bei verunreinigtem Wasser kann lebensgefährlich werden. Der Bibeltext, den ich euch heute Morgen präsentieren möchte, findet sich im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Manch einer kennt ihn wahrscheinlich auswendig, hat ihn mal gelernt. In meiner Bibel steht er sogar dick gedruckt, ganz fett. Hat jemand den im Kopf, was da steht? 2. Timotheus 1, 7? Okay, vielleicht lernt er ihn heute nach der Predigt auswendig, weil ich glaube, dass er ganz wichtig ist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir müssen ein bisschen den Zusammenhang dieses Textes beachten, warum Paulus das schreibt. Paulus befindet sich in Gefangenschaft. Diese Gefangenschaft können wir uns so vorstellen, er ist in einem Haus, so eine Art Hausarrest, und an ihn ist ein Soldat gekettet oder irgendeiner, der ihn bewacht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand an euch gekettet ist, was muss der machen? Der muss, egal wo er hingeht, mit euch mitgehen. Wenn ihr was trinken, was essen wollt, wenn ihr auf die Toilette gehen wollt, wenn ihr euch duschen oder in der heutigen Zeit, damals war das nicht so selbstverständlich, waschen wollt, wenn ihr ins Wasser steigen wollt, um euch zu reinigen, immer ist diese Person bei dir. Schon deftig, oder? Die kriegst du nicht mehr los. Die ist an dich gekettet. Er kann alles machen, der Paulus. Er kann schreiben. Er kann Menschen einladen, ihn zu besuchen. Er kann nicht weg aus dem Haus. Alle Dinge macht er in Begleitung. Wenn er was redet, wenn er mit Leuten sich unterhält, ist immer ein Soldat angekettet an ihm. Ich weiß nicht, ob das nur ein Soldat gewesen ist, ob die Schichtdienst hatten oder was auch immer, keine Ahnung. Vielleicht war es tatsächlich nur einer, der musste dann halt sein Leben umstellen, ja? Keine Chance mehr. Und das kann Angst machen. Oder auch Furcht, wie die Bibel sagt. Paulus schreibt davon viel in seinen Briefen, wenn ihr das mal in Ruhe lesen wollt. Er schreibt hier ja an Timotheus, wo einige Ausleger sogar annehmen, dass er kurz bevor er diesen Brief an Timotheus geschrieben hat, mit Timotheus zusammen in Gefangenschaft war. Nur der Timotheus ist freigelassen worden, Paulus nicht. Sie haben beide das erlebt, was es bedeutet, an jemanden gekettet zu sein, das Haus nicht verlassen zu dürfen und möglicherweise irgendeiner Strafe, im schlimmsten Fall der Todesstrafe, überführt zu werden. Angst. Paulus erinnert Timotheus in diesem Text unmittelbar davor, als er diesen Brief schreibt, wo er herkommt. Er erinnert ihn daran, dass er aus einer teilweise gläubigen Familie kam. Seine Großmutter und seine Mutter haben beide Glauben in sich getragen, der ganz klar zu erkennen war und der bei Timotheus auch sichtbar war. Timotheus scheint mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen konfrontiert worden sein, die möglicherweise seinen Glauben in Frage stellten. Ob das Begegnungen waren in den Gemeinden, zu denen ihn Paulus geschickt hat, wo er gesagt hat, die besuche ich wieder. Ob das Gespräche mit Personen gewesen sind, ob es die Erinnerungen waren, die er in der Gefangenschaft mit Paulus hatte. Aber auch die Gemeinden, an die dieser Brief geht, den Paulus ja nicht nur dem Timotheus schreibt, sondern alle anderen Gemeinden, für die er seinen Dienst als Nachfolger des Paulus fortführt, scheinen ebenfalls von Einflüssen außerhalb so angegriffen zu werden, dass sie es mit der Angst zu tun bekommen. Eine der Gemeinden, die mir hierbei in Erinnerung kommt, ist die Gemeinde Philippi. Wer den Brief der Philipper mal liest, wird das sehen. Die Gemeinde in Philippi, die hatten es wirklich mit der Angst zu tun. Die Stadt war nicht wohlgesonnen den Menschen, die an Christus glaubten. Dieser Glaube wurde sogar ganz fürchterlich dargestellt. Man hat auf dem Marktplatz ein Kreuz aufgestellt und einen Eselskopf darauf gesetzt. Seid ihr Christen und glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, und jetzt geht ihr über den Marktplatz jeden Tag, wenn ihr irgendwo hingeht, und seht ein Kreuz mit einem Eselskopf. Das Wort, das der Paulus hier verwendet, kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Der Geist der Furcht kann auch übersetzt werden mit, oder was vielleicht sogar besser wäre, mit Feigheit oder Mutlosigkeit. Ich habe es an keiner anderen Stelle im Neuen Testament gefunden, außer hier. Für mich hat er mit der Situation zu tun, in der Paulus sich befindet und auch Timotheus und möglicherweise auch die Gemeinden. Sie sind teilweise feige, mutlos geworden bei dem, was auf sie von außen hereinströmt. Auch heute erleben wir innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde, wie Menschen versuchen, uns Angst zu machen, bedrohliche Szenarien entwickeln. Medien und Politiker sind da sehr geübt drin. Man will ja schließlich etwas berichten, das gelesen wird. Und ob es meiner Oma und meinem Opa oder meinen Eltern oder meiner Tante oder meinem Onkel gut geht, ist eigentlich völlig unwichtig. Wenn das natürlich mit denjenigen zu tun hat, die in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel die Royals, die Königlichen, da wird sowas dann wieder plötzlich interessant. Da kann man darüber berichten. Aber die Zeit, in der wir leben, glaube ich, ist von einer Grundangst geprägt, die den Menschen in Unruhe versetzt. Angst um seinen Lebensraum, in dem man sich befindet. Angst um Menschen, die in unser Land kommen und eine andere Hautfarbe haben, einen anderen Glauben haben. Angst, dass die uns alle unseren Glauben wegnehmen. Angst, dass die Deutschen bald nicht mehr da sind. Ich könnte so weitermachen. Angst. Angst ist ein bewährtes Mittel, um Leute in Mutlosigkeit zu führen. Und dann gibt Paulus drei Worte mit, die ich euch heute auch noch mal ganz besonders mitgeben möchte. Drei Worte an seinen Nachfolger Timotheus und an die Gemeinden. Und er betont das richtig. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, und dann, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das Wort, das hier für Kraft steht, ist Dynamis für diejenigen, die ein bisschen Griechisch können. Es hat was mit unserem Dynamit zu tun, das wir kennen. Es ist sehr kräftig. Ja. Dynamit ist bis heute, glaube ich, eines der am effektivst wirkenden Sprengstoffe, die wir haben. Aber das Wort, das hier verwendet wird, im Griechischen, hat nichts mit Sprengkraft im eigentlichen Sinne zu tun, sondern ist eine Kraft, die der Mensch nicht von sich aus produzieren kann, sondern eine Kraft, die von außen in ihn kommt. Beispiel. Lukas Kapitel 1, 35 für diejenigen, die es aufschreiben wollen. Maria erhält die Kraft zur Geburt des Messias. Die Kraft des Allerhöchsten wird über dich kommen, sagt der Engel zu ihm. Und da steht dieses Wort. Das ist nicht etwas, was Maria in sich trägt, sondern was sie bekommt. Durch diese göttliche Kraft kommt der Mensch auf diese Erde, der uns alle von unserer Feigheit und Mutlosigkeit befreien möchte, der uns alle von unserer Fehlerhaftigkeit und von unserer Sünde befreien möchte. Jesus Christus. Und selbst Jesus Christus ist abhängig gewesen von dieser Kraft, die von Gott kommt, die nicht in ihm einfach da ist als Mensch. Lukas 5, 17. Jesus erhält die Kraft Gottes, Menschen zu heilen. Der macht das nicht aus sich selbst heraus, sondern er bekommt es. Jesus selbst benötigt die Kraft von Gott, ohne sie hätte er nie heilen können. Ein anderes Beispiel, das der ein oder andere kennt, ist in Apostelgeschichte Kapitel 8, wo Philippus verkündigt und dann wird der Zauberer Simon gläubig und bevor der Zauberer Simon gläubig wird, tut er allerhand Zeichen und Wunder. Und die Menschen meinen, dass dieser eine Kraft bekommen hat, die nicht von ihm ist, sondern von außen. Der Simon. Sein Wirken wird mit übernatürlicher Kraft verglichen. Aber nur wenige Wochen später, als Petrus und Johannes zu Philippus kommen, verliert dieser Simon diese Kraft. Weil er plötzlich feststellt, dass diese Kraft nicht von Gott kam. Auch übernatürlich, aber woanders her. Und wisst ihr, was der Satz des Simon ist am Schluss, nachdem Petrus und Johannes ihm gesagt haben, was über ihn kommen würde? Er sagt, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Plötzlich wird ihm bewusst, es gibt eine Kraft, die größer ist. Die wichtig ist. Das zweite Wort ist das Wort Liebe. Das Wort Liebe ist in der Bibel im Neuen Testament so vielfältig vorhanden, da alleine könnte man schon eine Predigt drüber halten, auch über das Wort Dynamis, aber ich bleibe jetzt mal dabei. Jesus im hohenpriesterlichen Gebet sagt, Johannes 17, 26, und ich habe in deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Und jetzt begründet er, warum? Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Diese Liebe ist genauso wie die Kraft, nicht etwas, was wir produzieren können, wo wir sagen, wow, ich habe diese Liebe, sondern es ist etwas, wie die Gott uns gibt. Eine Liebe, die nicht aus uns selbst herauskommt. Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes in Person. Durch Jesu Leben und Gebet sind alle Bedingungen für uns erfüllt. Wir müssen nicht irgendetwas tun, um in unserem Leben das zu erhalten, was wir glauben und wir brauchen. Durch ihn, durch seine Liebe werden wir gerettet. Durch die Liebe des Vaters werden wir von ihm als seine Kinder angenommen. Wir sind das nicht von Geburt an. Keiner von uns. Ganz gleich, zu welcher Nation, zu welchem Volk du gehörst. Ob Rumänien, Deutschland, Südafrika, gut, gibt's ja auch Menschen, die von Südafrika her nicht nur die dort geboren sind, aber aus Kasachstan oder wo auch immer her, es ist völlig egal. Durch die Liebe Gottes werden wir zu seinen Kindern. Und die Liebe fordert uns auf, diese von Gott geschenkte Liebe uns geben zu lassen und sie weiterzugeben. Paulus schreibt im Römer 5, Vers 4, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Keine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Keine Liebe, die erwartet, dass du darauf antwortest, sondern einfach gegeben für dich und für mich. Du darfst drauf antworten. Ja, ich sag, du sollst drauf antworten. Aber es ist auch notwendig zu lernen, wie wir diese Liebe leben. Paulus gibt den Hinweis, er sagt, diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, sei ungeheuchelt, nicht vorgespielt. Oder 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, ich lese nur einige Verse. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheit heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie trägt das Böse nicht nach. Die Liebe gibt nie jemand auf. Und in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Wenn wir uns alle von dieser Liebe leiten lassen, dann werden wir auch in besonders schwierigen Situationen, selbst dann, wenn andere versuchen, uns zu übervorteilen, uns nicht aus der Reserve locken lassen und meinen, wir tun was Gutes. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das Wort Besonnenheit findet sich auch nur hier im gesamten Neuen Testament, was das Griechische angeht. Und interessant ist, was Paulus mit Besonnenheit meint. Und ich glaube, dass Kraft und Liebe, die er davor nennt, ganz viel damit zu tun haben. Das Wort, das hier für Besonnenheit steht, hat damit zu tun, dass es an Menschen gerichtet ist, die lehren und unterrichten. Das heißt, die anderen Menschen Dinge erklären, wenn sie Fragen stellen. Und damit wird eines deutlich. Nicht schnelle Antworten sind gefragt, sondern ein Wort, das ich erst hier im Bezirk gelernt habe, belastbare Antworten. Antworten, die prüfbar sind, die einer weiteren Frage standhalten. Das heißt, wenn wir mit Besonnenheit einem anderen Menschen begegnen wollen, dann brauchen wir Geduld, wir brauchen Zeit. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Schnelle Antworten kriegen wir im Moment zuhauf geliefert. Und einer, der das deutsche Volk eigentlich in den Wahnsinn geführt hat, ich habe jetzt vor kurzem in einem Kreis mit meiner Mutter zusammen im Seniorenwohnheim gesessen, da saßen so die ganzen Senioren alle, ich glaube, teilweise 80 und weit drüber. Meine Mutter ist jetzt 91, saß eine Frau, die war 95 oder 96 schon. Und ich fragte so in die Runde rein, wo kommen Sie denn eigentlich her? Und die eine aus Würzburg, dann hat eine gesagt, ich komme aus Heidingsfeld. Und dann sagte eine Dame zu mir, die Älteste, ich komme aus der Kornkammer Deutschlands und Sie wissen, wo das ist. Und ich, okay. Die Kornkammer Deutschlands. Ich meine, ich wohne in Unterfranken und in Mittelfranken habe ich gewohnt, auch in der Oberpfalz. Gibt es viele Kornfelder, ja, teilweise auch sehr große. Ne? Was ist die Kornkammer Deutschlands? Wisst ihr es, was die Kornkammer Deutschlands ist? Was war das? Ostschlesien. Ostpreußen, Schlesien. Tja, Schlesien gehört nicht mehr zu Deutschland, ne, oder? Wenn ich das richtig gelernt habe. Sie hat noch zu mir gesagt, Sie haben das doch in der Schule gelernt. Ich habe gesagt, das muss die Generation vor mir gewesen sein. Ich hatte das nicht mehr gelernt. Aber sie ist auch bekannt, sie erzählt das immer wieder. Also die ist auch etwas dement, die Dame, aber ist ja schön. Aber was mir das deutlich macht, ist, da ist ein Mensch, der ist so verbunden mit diesem Land, dass er bis heute das für sich als die Kornkammer Deutschlands sieht. Da gehört sie hin. Und dann sagte sie einen Satz hinterher, den habe nicht ich gesagt. Ich habe dann gesagt, ja gut, das hat ja mal zu Deutschland gehört und ich glaube Frankfurt oder habe ich dann mal so ein bisschen nachgefragt. Es scheint wohl auch zu Schlesien gehört haben. Ist das richtig? Nicht? Oder war das eine Grenze? Wie auch immer. Breslau ist ja Schlesien. Und dann sagte sie folgenden Satz. Wenn dieser Lump, der Hitler, uns nicht in den Krieg geführt hätte, dann wären wir heute noch dort. Der hatte schnelle Antworten, dieser Mann, auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Sehr schnelle Antworten. Wohin uns das geführt hat, darunter leiden wir bis heute. Ich möchte keine schnellen Antworten geben. Ich möchte belastbare Antworten geben. Besonnen bleiben. Gelassen bleiben. Keiner von uns muss sein Leben in der nächsten Minute fürchten aufgrund von Ängsten, die beispielsweise im Zusammenhang mit Krieg, Migration, Nahrung, Klimawandel und so weiter stehen. Keiner von uns. Um Situationen zu begegnen, die schwierig sind, brauchen wir den Geist Gottes. Wir brauchen Kraft, Liebe und Besonnenheit und nicht Feigheit und Mutlosigkeit. Gottes Geist ist es, der uns dazu befähigt. Er gibt uns das. Und woanders als im Wort Gottes können wir das finden? Nur dort. Und in unserer persönlichen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Ihn will ich, wollen wir jeden Tag bitten, dass er uns erfüllt, dass wir geisterfüllte Nachfolger sind, die mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit den Herausforderungen des Alltags begegnen. Amen.